Fritz. Podcast.
Hendrik Schröder.
Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Schönen guten Tag. Abschweifen heißt es heute im Blue Moon und dann ab 23 Uhr in der Late Line. 3 Stunden haben wir also heute miteinander Zeit, um über das zu reden, worüber ihr reden wollt. Also keine Themenvorgabe heute von mir, keine Themenvorgabe von uns. Wir können natürlich über Politisches reden, über aktuelle politische Probleme in der Welt, die ihr seht, die ihr beobachtet. Wir können über Dinge reden, die euch aufgeregt haben, über Dinge, die euch am Herzen liegen, die ihr immer schon mal sagen wolltet, die ihr mal nachfragen wolltet. Also wir schweifen ab heute im Blue Moon. Das bedeutet, ihr wählt die 0331 70 97 110, 0331 70 97 110 und wir rufen euch zurück, wenn ihr mögt, wenn ihr keine Flatrate habt, und dann sagt ihr mir, worüber wir reden, und erzählt mir mal was, und vielleicht frage ich dann was und erzähle auch ein bisschen, dann rufen die anderen an, erzählen auch was und so, und dann wird das eine ganz, ganz schöne Sache. Deichkind denkt groß, wir denken auch groß heute im Blue Moon bzw. Late Line. Ihr wählt die 0331 70 97 110 und dann reden wir heute über das, worüber ihr reden wollt. Und das kann von mir aus auch was Großes sein. Das kann eine große Geschichte sein, die euch gerade passiert ist. Kann eine kleine Geschichte sein. Kann was sein, was in eurer Nachbarschaft passiert ist. Kann was sein, was in der Welt abgegangen ist, was euch auf dem Herzen liegt, wo ihr dachtet, ja, das wollte ich mal erzählen oder das würde ich oder da sollte vielleicht mal jemand oder ruft einfach an. Wir machen heute die Sendung auf, abschweifen, wir reden über alles, worüber ihr reden wollt. 0331 70 97 110. Guten Abend, lieber Dirk.
Hi.
Worüber sprechen wir?
Ich habe vor Woche Donnerstag meine leibliche Mutter das erste Mal getroffen. Und für sie kam ich halt, ich wurde halt gleich in die Familie da aufgenommen. Obwohl ich ja eigentlich gar nicht in die Familie reingehöre, so eine Art. Weil für sie bin ich halt immer noch ihr Sohn und werde auch immer ihr Sohn bleiben. Aber für mich ist das halt noch nicht meine Mutter.
Ja, und wie kam das, Dirk, dass du nicht mit deiner leiblichen Mutter zusammen und bei ihr aufgewachsen bist?
Dass ich nicht, ach so, und zwar, sie hatte meistens waren das ausländische Freunde, die sie hatte, und die wurden dann nach den Jahren meistens auch wieder abgeschoben, also hat sie meistens auch ihre Kinder alleine aufgezogen, und ich habe auch noch 5 Geschwister, und da war halt bei ihr die Entscheidung damals gewesen, dass sie kann nicht so viele Kinder, also ich war das 4. So viele Kinder kann sie nun mal nicht auf einmal. Dann hat sie sich entschieden, nämlich jetzt sind die 1 Jahr alt ist oder den ich gerade erst bekommen habe. Hat sie mich halt weggegeben, damit ich ein besseres Leben habe. Wo sie sich im Endeffekt sagt, ja, hätte ich dich mal bloß doch bei mir behalten. So was alles jetzt passiert ist in der Zwischenzeit, was sie so gehört hat.
Und du bist bei Adoptiveltern aufgewachsen?
Ja. Und da hat sie sich gefragt, was das für Adoptiveltern sind.
Du bist aber aufgewachsen in dem Wissen und Glauben, dass das deine leiblichen Eltern sind, weil du ja von ganz klein an bei denen warst. Zunächst genau, mal zumindest.
Und ja, nach...
Nee, erzähl.
Nach 3 Monaten. Also nach 3 Monaten wurde ich gleich adoptiert. Und seitdem war ich dann bei meinen Adoptiveltern. Und meine Adoptivmutter hat mir das... Also in der Schule hatten wir Namensgebung, wo unsere Namen herkommen. Sollten wir also unsere Eltern mal fragen. Und da habe ich dann meine Mutter gefragt, so, ja, wo kommt denn eigentlich mein Name her? Ja, weiß ich nicht, den habe ich dir nicht gegeben. Von deiner leiblichen Eltern so.
Wie alt warst du da?
8 Jahre, war ich in der 2. Klasse.
8?
Mhm. Ja, echt, also ganz schön jung noch. Und da hat sie das so raufgehauen, ja, wüsste ich nicht, wir sind nicht deine richtigen Eltern. Und ja, kann ich dir nicht sagen, wo der Name herkommt, warum der so ist. Ja, war schon krass.
In einer ähnlich herzlos lapidaren Weise?
Genau, richtig,
echt? Ja. Echt? Ich dachte immer, wenn man ein Kind adoptiert, dann wird man sich schon, bevor man dieses Kind adoptiert, damit beschäftigen, in welchem Alter und bei welcher Gelegenheit man dem Kind dann sagt, dass man nicht das leibliche Elternteil ist. Aber es war dann anscheinend bei deinen Eltern nicht so.
Also mein Vater war arbeiten gewesen immer, der ist auf Montage meistens immer gewesen. Meine Adoptivmutter, die hatte keine Zeit oder hat mich nicht gefördert. Mir hat nichts beigebracht in meiner Kindheit. Nie irgendwas gezeigt, ich musste nie irgendwie mal was mitmachen oder mal mir hat irgendwas gezeigt, wie man das macht. Weil ich meistens irgendwie nicht gekriegt von ihr, weil sie halt mit mir nicht so richtig umgehen konnte, sage ich jetzt mal. Außerdem ist sie ein bisschen krank, also sie ist geistig krank. Nachdem ich 8, 9 Jahre alt war, wurde ich da weggeholt von meinem Vater halt. Weil sie hat auf dem Anruf Beantworter bei ihm hinterlassen, dass wenn er nicht zurückkommt, dass er uns dann auf den Friedhof besuchen kommen kann oder wenn er nach Hause kommt und in der Küche hängen sieht, weil sie nämlich dachte, dass er fremd geht.
Okay, ja. Ein Hammermotiv, gleich die ganze Familie umzulegen.
Genau, das ist eigentlich...
Ja. Moment, aber das heißt, deine Adoptiveltern waren dann gar nicht mehr zusammen und dann bist du nur noch bei deinem Vater aufgewachsen?
Richtig, genau, mit meiner Stiefmutter zusammen und ihren zwei Söhnen.
Moment, das war dann die neue Frau von deinem Vater?
Genau, richtig, ja.
Okay, also er von deiner ersten Stiefmutter getrennt, neue Frau, die hat er auch...
Nach einem Jahr hat er eine neue Frau gehabt, ja. Der hat dann da gewohnt und dann hat er mich da auch geholt.
Und gab es denn dann die Möglichkeit, so im Laufe der Jahre und bei einem guten Verhältnis zu deinem Vater, da auch drüber zu reden und da so einen vernünftigen Umgang mitzufinden, dass er eben nicht dein leiblicher Vater ist?
Das ist ganz okay, weil er ist selber adoptiert worden. Also das ist kein Problem, mit dem darüber zu reden.
Ja, nee, ich meine für dich dann, dass du irgendwie, weil für dich muss das ja als Kind, das dann so zu erfahren und dann mit so einer Geschichte, also, das musste dich ja schon jahrelang auch echt beschäftigt haben, oder? Also bis heute vermutlich.
Ja, ich hab zumindest gemerkt, ja gut, das sind nicht meine richtigen Eltern, also nicht meine leiblichen, sage ich jetzt mal, aber es sind trotzdem meine Eltern für mich.
Ja.
Ich wollte einfach nur gerne wissen, wo der Ursprung her ist, wo ich herkomme. Jetzt habe ich mitbekommen, ich bin in einer ganz normalen deutschen Familie, sage ich mal, aufgewachsen. Und ich bin dann jetzt in einer Ausländerfamilie drin. Also sind eigentlich, meine Geschwister sind schwarz. Und wo ich mir erstmal so dachte, was so, da muss man sich erstmal klar werden. Jetzt sind wir in einer ganz anderen Gruppe hier drin, so eine Art.
Aber es sind ja nicht Ausländer, nur weil die schwarz sind.
Sind keine Ausländer. Wir haben gestern telefoniert gehabt, wo es über Ausländerfeindlichkeit ging.
Genau.
Es sind halt schwarz, keine Ausländer. Sind halt in Deutschland geboren, deutsche Kinder, ganz normal.
Wie viele Väter gibt's? Also deine Mutter hat insgesamt 4 Kinder, deine leibliche Mutter. Oder 5? 6?
6.
Und von wie vielen Vätern?
Ich glaube, es müssten 3 sein, ja.
Hast du denn noch Geschwister, die auch vom selben Vater sind?
Nee.
Okay, also du bist der Einzige.
Ich bin der Einzige, von denen. Da drin, ja.
Ah, okay.
Alle anderen.
Okay.
Ich bin halb rumänisch und die anderen sind alle schwarz, oder halb schwarz, gemischt halt.
Und wie viel von diesen anderen 5 Kindern sind dann dauerhaft bei deiner Mutter gewesen?
Dauerhaft das, ich glaube nur 2. Die anderen sind in entweder WGs oder so mit Familienhilfe vom Jugendamt mit aufgewachsen. Also das Jugendamt hat da mitgeholfen irgendwie, damit sie die Kinder erziehen können und sind alle was geworden. Also.
Ja, aber deine Mutter ist ja auch so ein bisschen was anderes als die durchschnittliche bürgerliche Existenz, so den Lebensstil, den sie pflegte, oder?
Ja, ja. Naja, sie hat mit Asylbewerbern hat sie viel zu tun gehabt. Und hat da halt mit manchen rumgemacht und dann hat sie Kinder bekommen und dann wurden die aber wieder abgeschoben und deswegen gibt es da meistens auch keinen Kontakt mehr.
Oh Mann.
Ja.
Wie dramatisch, wie schade, wie traurig.
Ja.
Warum oder wann kam denn bei dir dann der Wunsch, dass du dachtest, möchte ich schon wissen, wer das ist, meine Mutter?
Also mit 14 kam so der Wunsch mal, so kennenlernen, mal gucken, wer das ist. So, und jetzt war so mit 17 hat es angefangen, jetzt so mal langsamer doch mal ein bisschen sich ranzutasten, Jugendamt und Einwohnermeldeamt, wo das so alles ist, da mal hinzuschreiben und zu gucken, wer das nur ist.
Mit 17?
Wo sie wohnt. Ja, genau.
Mit 17. Und das im Wissen und mit Einverständnis deines Vaters?
Ja, klar. Der weiß das auch, ja. Hm. Der hat ja auch seine leibliche Mutter gesucht und gefunden und hat dann so gesagt, ja, ich habe die gesehen und irgendwie abgehauen. Hat keinen Bock mehr auf die gehabt. Weil ich eine ganz andere Vorstellung hatte, sagte er. Und ich bin einfach mit keiner Vorstellung zu meiner Mutter gegangen. Ich kann alles erwarten, glaube ich.
Und sag mal, wie ist das, wenn man als Adoptivkind gerne den Wunsch hat, die leiblichen Eltern kennenzulernen, weil du sagtest, Einwohnermeldeamt, Jugendamt, gibt es da ein Recht zu, gibt es Wege zu, wie man das beschreiten kann, oder muss man da selber bohren?
Nee, also du hast das Recht dazu, deine leiblichen Eltern zu erfahren, wer das sind. Mit dem 16. Lebensjahr, glaube ich, ist das so. Dann musst du zum Jugendamt gehen. Muss es beantragen, die forschen dann über das Einwohnermeldeamt nach, wo sie denn gerade wohnen. Und dann rufen die an und fragen nach, ob sie denn Lust hat, sich mit ihrem Sohn zu treffen oder dann einsagen, sodass man sich auch gegenseitig Nummern tauschen kann, dass man sich das auch privat macht. Ja.
Und sie könnte aber auch Nein sagen.
Ja, genau.
Und dann würdest du auch nicht an sie rankommen, dann würde ihre Nummer unter Verschluss bleiben.
Richtig, genau. Wenn sie das nicht will. Genau. Ja.
Hast du vorher darüber nachgedacht, dass das passieren könnte? Dass sie sagen könnte, nein, ich möchte meinen Sohn gar nicht kennenlernen?
Glaub ich nicht. Also ich glaube, wenn man ein Kind zur Welt bringt, will man doch schon gerne mal irgendwann mal wissen, was aus dem geworden ist. Also.
Aber wer weiß, ne, was in diesen 19 Jahren passieren kann, ne, was die wohl möglich für ein Leben hat, wo die lebt.
Genau.
Und also ob sie dazu emotional in der Lage wäre, ne? Aber ich stelle mir gerade so die Szenario vor, du machst dich auf die Suche, du bist stark, du bist neugierig, du willst wissen, wo komme ich her, und dann läufst du vor diese Wand und die Mutter sagt, nee, geht, ist für mich abgeschlossen, ist nicht mehr mein Sohn. Gibt es bestimmt auch diese Fälle.
Ja, auf jeden Fall gibt es das auch, ja. Also schon.
Glücklicherweise bei dir nicht passiert.
Nee, also die sind alle da nett und alles super. Und
ja, Dirk, erzähl mal, wie das abging. Also du hast dann mit Jugendamt und dann Nummer und das musste so aufregend gewesen sein.
Ich hab das gar nicht gemacht. Ich habe einen Betreuer, der macht das alles.
Ja, aber du hast es in Auftrag gegeben und irgendwann war doch dann der Anruf da oder die Nummer oder der Brief oder
also mein Betreuer hat gesagt, Jugendamt hat angerufen, deine Mutti möchte dich auch gerne kennenlernen. Und dann sagte ich so, ja, na, dann hat er ein paar Mal versucht anzurufen dort bei ihr. Aber der hatte irgendwie einen Zahlendreher drin, also konnte er sie nicht erreichen. Hat er noch beim Jugendamt nochmal angerufen und hat gesagt, ja, hier ist ein Zahlendreher irgendwie drin, hat noch eine Nummer durchgegeben und dann haben wir einen Termin ausgemacht. Dann sind wir da hingefahren und dann war ich da 4-5 Stunden, hab da mit ihr gequatscht ein bisschen.
Also die war auch noch in Berlin, oder woher rufst du an?
Genau, aus Golzen. Also sie wohnt in Berlin, richtig, ja.
Ja. Wie weit ist Golzen weg? Weiß ich jetzt nicht, wo das ist.
Boah, keine Ahnung, wie weit Golzen von Berlin weg ist.
Wo ist das denn? In Brandenburg oder wo ist das?
Ja, genau, ist Brandenburg in der Nähe von Lübben.
Okay. Mhm. Ja. Hm. Hätte ja auch sein können, dass die in Stuttgart wohnt oder so.
Ja, das genau. Na, die hat früher in Cottbus gewohnt und ist jetzt nach Berlin gezogen mit ihren ganzen Kindern. Und ja.
Und dann bist du hingefahren?
Ja, genau.
Und hast sie zu Hause besucht?
Ja, da war halt der Jüngste noch da.
Aber mit dem Betreuer alleine, mit deinem Vater oder?
Also mit meinem Betreuer bin ich hingefahren, mein Vater ist arbeiten, der ist in Luxemburg gerade. Der weiß es aber, dass ich da war. Mit dem bin ich hingefahren, der war ungefähr 1-2 Stunden da und ist da wieder abgehauen. Dann war ich den Rest noch alleine da. Und sie hat auch, also ihr der Familienhilfe, also sie hat eine Familienhilfe für die Kinder. Und der war da gewesen zum Beispiel. Der war der Jüngste, war da.
Das heißt Familienhilfe vom Betreuer auch vom Jugendamt oder so, der so ein bisschen aufpasst? Oder
genau, richtig, genau. Der den Kindern was unternimmt, ein bisschen was macht. Und weil sie hat auch nicht immer Zeit für die, weil die sind auch meistens in Einrichtungen untergebracht. Und sie sieht die halt immer am Wochenende oder unter der Woche nachmittags oder so halt. Ja.
Warst du aufgeregt, als du vor der Tür standst?
Ein bisschen, ja. Ich wusste nicht, was mich erwartet und was nur hinter dieser Tür mich erwartet. Ja, das war schon interessant, spannend.
Wovor hattest du Angst? Was hätte nicht passieren sollen?
Ich habe mir gar nichts ausgemalt, deswegen. Also, wovor hatte ich Angst? Dass es eine übelste Schlampe ist und einfach so ein Hartz-IV-Assi, so, da sage ich jetzt mal.
Nochmal, ja. Was? Dass das Leben eine Schlampe ist? So ein Hartz-IV-Assi.
Genau, richtig. Hm. So. Ja auch, weil ich hatte halt
super, auch nicht nett so den Hartz-IV-Empfängern gegenüber, aber gut.
Na, ich meine so, ich habe mir so ein Bild ausgemalt gehabt, halbwegs so. Ich habe 5 Geschwister, dazu gibt es keinen Vater, so halbwegs. Also kein Vater, der mit denen aufgewachsen ist, mit den Kindern. Wo ich mir so dachte, ja, das klingt schon alles sehr komisch, so. Ersten Eindrücke, wenn man schon 5 Kinder hat, 6 Kinder, und dann ohne Vater, könnte man sich ja schon einige Dinge so ausmalen, warum das hier so ist, und, ja.
Naja, also, dass sie irgendwo auch so ein paar Problemchen am Laufen hat im Leben, liegt ja nahe, oder? Also.
Ja, klar. Hatte sie auch, aber sie hat ja alles gut gemeistert, und sagt, ja, das ist alles. Ja. Also, ja.
Bist du nicht sauer auf sie, dass sie dich weggegeben hat?
Nee, auf keinen Fall. Also, ja, wenn sie das damals musste und sich entschieden hat, dann kann sie nun mal nicht rückgängig machen und sauer war ich nicht. Weil manchmal gibt es ja Lebensumstände, die einfach ein bisschen schwierig sind. Und wenn man nun mal ein Kind nun mal weggeben muss, um ein bisschen zu entlasten, damit alle Kinder oder die restlichen Kinder damit gut versorgt sind, einfach, ja, dann ist das nun mal so.
Das ist eine sehr erwachsene, sehr vernünftige Sichtweise von dir. Ich glaube, man könnte es auch emotionaler sehen und sauer sein und sagen, was soll das? Wieso hast du dein Leben nicht so geführt, dass du mich behalten kannst? Naja.
Ja, ja. Na gut, guck mal. Mein Betreuer hat auch gesagt, wenn man 5 Kinder großziehen kann, kann man auch 6 großziehen. Also so ein Unterschied macht das denn nicht mehr. Aber na gut.
Ja.
Also ich weiß nicht.
Also du hast nicht das Gefühl, oder hast dich nicht zu diesem Gedanken verstiegen, dass sie dich nicht genug geliebt hat oder so, sondern du hast, du siehst es, du erkennst es an, das war ihr nicht möglich so, das Leben war.
Und sie hat sogar mal meinen Geburtstag mitgefeiert, obwohl ich nicht mehr da war. Ja, oder Weihnachten, da fehlt immer noch jemand, hat sie gesagt, so, weißt du so. Sie wusste halt, ich existiere noch und bin noch da und ich bin noch ihr Sohn noch und gehörte schon immer mit zur Familie.
Mann, das
egal, ob ich da war oder nicht. Und ja, das ist schon cool.
Das muss aber für sie, wenn sie dann so empfunden hat und auch tatsächlich emotional, obwohl sie dich mit 3 Monaten weggegeben hat, musste, obwohl sie emotional die ganze Zeit bei dir war, was muss das für sie für eine harte Sache auch gewesen sein als Mutter? Ja. So, ne? Weil ich bin ich richtig informiert, dass sie ja keine Gelegenheit hatte, dich minderjährig zu kontaktieren?
Sie darf, also sie kann gar nicht. Sie hat kein Recht dazu.
Ja, meine ich, genau. Ja. Also das heißt, vielleicht saß sie da irgendwann nach ein paar Jahren und dachte, Mensch, jetzt bin ich gerade in Sonne und jetzt würde ich gern und was macht der denn wohl und ich würde so gerne und keine Chance.
Keine Chance, nee. Ist bei meinem Vater ja genauso. Der hat einen Sohn noch in Sachsen und seine ersten Ehe und den kann er auch nicht kontaktieren.
Mein Gott, ist das grausam.
Ja, der kann das über Freunde machen, die er da noch hat.
Hast du was von dir, hast du erkannt, dass sie deine Familie ist, dass sie deine Mutter ist? Hast du was von dir gesehen oder war sie dir vertraut in irgendeiner Form? War sie deine Mutter?
Also nee, für mich persönlich emotional ist sie noch nicht meine Mutter. Also wäre schön, wenn das irgendwann wird. Aber bis jetzt halt noch nicht. Also sie hat eine ganz emotionale Bindung zu mir, als ich zu ihr. Sie hat mich halt geboren und ich bin nun mal ihr Sohn schon immer gewesen. Das ist halt nun mal so. Sie war noch nie für mich meine Mutter gewesen. Erst so in dem Moment, als sie das erste Mal gesehen hat. So.
Ja. Erkennst du denn was in ihrem Gesicht oder an ihrer Art, was du bei dir wiederfindest?
Ja, in der ganzen Familie erkenne ich, wir können alle Mathe und logisch denken und sind übrigens gut im Rechnen. Wir könnten auch alle studieren gehen und machen und arbeiten und alles super. Also gehörnlich sind wir alle total topfit.
Gehörnlich alle topfit. Astreiner Satz, den merke ich mir. Nö, gehörnlich bin ich soweit fit. Super. Nur mit dem Knie. Ja.
Genau, der Haken. Ja. Also fand ich cool, dass wir auch, also das genetisch so, dass man auch das sehen kann, so. Ja. Dass es alle so halbwegs auf einer Wellenlänge sind. Gibt es ja immer ein paar Macken in der Familie, so, ist ganz normal. Habe ich schon mitgekriegt. Aber ja. Ich habe ganz hübsche Schwestern. Also dafür, dass ich mich nicht so hübsch fühle, habe ich ganz hübsche Schwestern.
Ja. Wie geht's denn jetzt weiter mit euch?
Also ich habe mir so einen Plan halbwegs gemacht. Ich wollte sie halt nochmal am 25. und am 26. besuchen gehen. Mal gucken, ob ich hinkomme. Sicherlich komme ich irgendwie hin nach Berlin. Wenn nicht, hat sie gesagt, schickst du mir Geld her. Ja, freue mich auf jeden Fall schon drauf und all meine anderen Geschwister halt kennenlernen. Ich habe jetzt halt bloß Jason kennengelernt, der ist gerade mal 12. Ist der Jüngste aus der Familie. Und Jennifer habe ich kennengelernt. Sie ist, glaube ich, jetzt 23, ja. Hm. Ja. Und ihrem Freund halt schon. Mhm. Das sind die einzigen, die ich so schon aus der Familie kenne.
Naja, aber das ist ja schon... Das ist schon viel, ne? Also du musst ja sie auch erstmal kennenlernen, sozusagen.
Ja, und ich muss erstmal verstehen, wie die überhaupt leben, weil das ist ja ganz anders. Die haben eine ganz andere Sitten und Bräuche da so in der Familie, wie die das halt machen. Und bei denen ist es einfach, also so in der Familie, wie die aufgewachsen sind, bin ich halt nicht aufgewachsen.
Ja.
Bei mir ist mein Adoptivvater, der hatte keine Zeit für mich. Ja. Mein Adoptivvater war arbeiten. Und bei denen geht es halt alles um Familie. Da wird alles zusammengeredet und gemacht und ja, da macht halt niemand was gerne alleine, sondern dann sich mal mit zum Kochen, muss du sagen. Da gab es bei uns nicht sowas.
Ja. Aber du bist jetzt, du gehörst jetzt schon zur Familie. Also
genau, richtig.
Vielleicht schon.
Ja.
Ganz cool, oder?
Ja, das ist echt cool, so schön aufgenommen zu werden. So.
Ja. Jetzt tut sich da nochmal so eine ganz neue Welt auf. Und das klingt ja auch alles so, als wenn das jetzt nicht nur so mal wäre und dann wird's alles ganz kompliziert und doch nicht und du gehst lieber deinen Weg, sondern... Das ist ja vielversprechend, oder? Da baut sich ja wahrscheinlich ein ganz schönes Verhältnis auf.
Ja, klar. Also will sie ja auch. Also sie will das vor allen Dingen. Und ich denke mir so, warum soll ich dir das verwehren? Und warum soll ich mir das verwehren? Also es ist auch eine oft offene Tür für mich.
Ja.
Wenn ich neue Leute kenne, habe ich viele Geschwister. Ich habe noch mehr Stützen in meinem Leben, die mir aufhelfen, wenn ich irgendwann mal falle oder so. Also das ist doch viel besser.
Sag mal, und wenn du sagst, mit 8, 9 bist du von deiner ersten Stiefmutter weg, weil die ein bisschen durchgeknallt war und nicht mehr verantwortungsvoll genug, dann kam die nächste Stiefmutter, jetzt ist das sozusagen schon deine dritte Mutter. Ist deine zweite Stiefmutter, ist das sowas wie deine richtige Mutter für dich? Oder hast du keine?
Nee, ich habe sie immer nur Sabine genannt. Ich habe sie immer nur beim Frauennamen genannt. Mhm. Also ich habe sie nie mit Mutti oder so angesprochen.
Und deinen Vater aber schon mit Vater oder mit Papa oder was auch immer?
Na klar, das schon, Papa, Vati, Das war halt schon immer so gewesen.
Also du hast einen richtigen Vater, obwohl er nicht dein leiblicher ist, ist er dein richtiger Vater, aber eine richtige Mutter in dem Sinne hast du nicht, nach deinem richtig, Gefühl
genau.
sozusagen.
Ja. Richtig, genau. Also das, die leibliche Mutter, die ich jetzt habe, erfüllte eher den Zweck, so als richtige Mutter zu sein, ja. Aber es kommt halt ziemlich spät. Ich bin auch ein bisschen so mit meinem Charakter entwicklungsverzögert, so. Und das würde mir echt gut tun, so ein bisschen das zu lernen. Und,
mhm. Ja. Cool. Das ist echt cool. Also wo wohnt ihr in Berlin? In welchem Stadtteil?
Neukölln.
Neukölln.
Richtig krass. Ja, also da ich war halt noch nicht oft in Berlin und da rennen halt nur Türken rum. Ja, von der Sache her fast nur.
Gewöhnt sich dran.
Halt Neukölln. Ja, genau. Aber ich fahre jetzt immer öfters hin. Und,
ja.
Aber war auf jeden Fall schön, also die kennenzulernen. Und ja, die dachte sich auch, was ich für Eltern hatte.
Hm.
Was ich, also die Geschichte, so, die da einfach dahinter steckt, so. Dachte sich auch, also ich hätte dich lieber doch behalten und anstatt sowas anzutun, so eine Art.
Ja. Kriegt man denn da eigentlich auch so ein bisschen psychologische Betreuung auch an die Seite, falls das doch mal schief geht oder komisch wird oder so? Oder seid ihr jetzt dann euch selbst überlassen, wenn ihr das wollt?
Ja, ich und meine Mutter, wir können das, also ich und meine jetzt neue Familie, sage ich mal, wir sind jetzt, sie haben mich auch zu Weihnachten eingeladen oder sowas, also wir sind schon, brauchen eigentlich auch nichts weiter psychologisch oder so.
Ja, braucht ihr nicht. Ich versuche das die ganze Zeit hier so zu dramatisieren, dabei ist eigentlich alles, läuft alles ganz cool. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass das so easy läuft. Ich denke, boah, das ist mit so vielen Komplexen und Schuldgefühlen und Erwartungen und Enttäuschungen verbunden und so.
Kommt
aber
an, wie du aufgewachsen bist und welchen Charaktereigenschaften du hast und wie du das halt verbinden willst.
Mhm.
Also ich habe mir gedacht, wenn ich mir eine Vorstellung mache, dann laufen die Ehen Sand, weil die eh falsch sind. Ja, ich kann es halt nicht wissen.
Ja.
Also mache ich mir so eine Hoffnung erst gar nicht. Dann muss man auch wissen, ja gut, sie hatte viele Kinder und hat es ein bisschen schwer gehabt. Und über ihre Kindheit will sie gar nicht reden, weil die war so schlecht gewesen, weil sie kam zum Beispiel zu ihrer Oma, also zu ihrer Mutti, zu Weihnachten sind sie hingefahren. Und ihre Mutti ist ganz schön, trinkt ganz schön viel, fast jeden Tag so.
Mhm.
Und da hat ihre Mutter einfach ihr eine gegeben, vor ihren eigenen Kindern.
Mhm.
Oder Enkeln, besser gesagt. Mhm. Einfach so. Also wo man sich so denkt, das ist ganz schön krass. Und,
ja.
Ja.
Lässt nicht auf ein tieferes, liebevolles Verhältnis schließen.
Nee, genau. Und deswegen hat sie gesagt, ja, meine Familie, wenn ich eigene Kinder habe, wird das anders sein.
Ja.
Und die werde ich anders erziehen und ja.
Und ist auch so. Erzählst du genau, alle ganz so. Gut drauf.
Naja, die sind alle, es hat eine Familie, weißt du, die verstehen sich untereinander so wie Freundinnen, so eine Art. So. Das ist einfach alles perfekt, so schön.
Ist auch ganz,
gar nicht so.
Ganz geil, ne? Du, ich meine, du kommst so ein bisschen aus der brandenburgischen Provinz und so und die Neukölln, voll Großstadt-Kids. Ja. Könnt ihr ein bisschen was voneinander lernen?
Auf jeden Fall, ja. Genau. Okay.
Dirk, vielen Dank für die Geschichte und alles Gute für euch. Ich würde mich freuen, wenn du irgendwann mal wieder anrufst, ein bisschen erzählst, wie es so weitergegangen ist mit euch. Und
mach ich. Na klar.
Schönen Abend dir.
Gut, bis dann. Tschüss.
Der Dirk aus Golzen. Golzen, ne Martin? Golzen? Ja, habe ich richtig gesagt. Gerade erst seine leibliche Mutter kennengelernt mit 19. Puh. Bewegende Geschichte, finde ich. Schöne Geschichte. Schön, dass das so ausgeht, ist ja noch nicht zu Ende, ist ja noch nicht ausgegangen in dem Sinne, aber ja, dass es so einen Verlauf nehmen kann.
Jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Lade ich euch ein anzurufen, denn wir schweifen ab heute im Blue Moon. Also das heißt, ihr ruft an mit den Sachen, über die ihr reden wollt. Über ganz Privates, so wie das Dirk gerade gemacht hat, über Problemliches, wo ihr ein bisschen, vielleicht ein bisschen Hilfe wollt oder ein bisschen über was reden wollt, was euch gerade auf dem Herzen liegt, was euch bedrückt oder so. Aber wir können auch über sogenannte Sachthemen reden. Wir können darüber reden, was euch aufgeregt hat in den letzten Tagen und Wochen in der politischen Landschaft. Wir können über die Probleme in der Welt reden, über Philosophisches. Wir können diverse Fragen uns gegenseitig stellen und beantworten. Kurzum, ihr könnt anrufen, zu was ihr wollt, unter 0331 70 97 110.
Fritz.
Blue Moon.
Mit Henrik Schröder, hallo. Falls ihr gerade erst eingeschaltet habt, heute Abend im Blue Moon heißt es Abschweifen, wie so manches Mal. Und Abschweifen bedeutet, dass ihr anrufen könnt mit den Themen, die euch auf dem Herzen liegen und euch auf der Zunge liegen. Und dann reden wir genau darüber. Und keine Redaktion, kein Moderator gibt das Thema vor, sondern ihr sagt, worüber wir sprechen. Und vielleicht fällt mir dann auch noch was dazu zu sagen ein. Oder zumindest fallen mir 18 Fragen dazu ein, wie ich mich so kenne. Oder aber vielleicht rufen noch andere dann dazu an. Vielleicht wollt ihr einfach eurem Ärger Luft machen über irgendetwas, irgendwas, was euch passiert ist. Vielleicht wollt ihr eine traurige Geschichte erzählen, die euch passiert ist. Vielleicht eine schöne Geschichte. Vielleicht wollt ihr meckern oder schimpfen oder ja, eine politische Äußerung tätigen. Für alles ist Platz in dieser Sendung unter 0331 70 97 110. Das ist unsere Nummer. Ihr kennt sie. Sie gehört zum Blue Moon bzw. zur Late Line ab 23 Uhr. Obwohl, dann gibt es ja noch eine andere, eine kostenlose Nummer, die ihr dann auch wählen könnt. Ab 23 Uhr könnt ihr eh beide Nummern wählen. Funktioniert dann beides. Und ich lade euch ein heute mit den Themen, mit denen ihr euch auseinandergesetzt habt. Sei es ganz private Themen oder seien es gesellschaftliche Themen. Worüber wollt ihr reden? Was wollt ihr mal im Radio erzählen? Was wollt ihr fragen? Was wollt ihr loswerden? 0331 70 97 110. Habt ihr was Blödes, was Lustiges, was Spannendes, was Philosophisches, was Interessantes? Was Herzzerreißendes, was Herzerwärmendes zu erzählen, dann tut es bitte in dieser Sendung, hier unter dieser Nummer, so wie Luisa das jetzt macht. Guten Tag nach Friedrichshain.
Hallo.
Luisa, worum geht's?
Ich höre die Sendung schon seit einigen Wochen und mir ist aufgefallen, dass das Thema des Minimalismus irgendwie so gar nicht vertreten war. Und das ist ja heutzutage, also ich finde auch in meinem Umfeld, auch ein sehr großes Thema, weil es ja dabei vor allem darum geht, sein Leben zu entrümpeln und sich von dem ganzen Wohlstandsballast so loszusagen, zu entschleunigen und einfach mal zur Ruhe kommen und sozusagen von dieser materiellen Ebene auf die ideelle Ebene zu kommen.
Was bedeutet das für dich, Minimalismus?
Also vor allem bedeutet das für mich, materiell zu reduzieren. Es fängt dann so bei ganz banalen Sachen an, wie die Bücher alle zu reduzieren, weil das ist ja auch nur so ein schwerer Ballast und heutzutage durch E-Books und so weiter ist das ja immer sehr gut möglich. Und dann braucht man schon mal ein ganzes Bücherregal nicht mehr, sozusagen. CDs und so ein Kram. Kann man ja auch alles heutzutage als MP3 haben. Und ja, dann hat man ja auch schon mal weniger. Und
das heißt, man hat weniger physisch, aber im Prinzip an Konsumgütern besitzt man dann ja ähnlich viel. Man hat es nur in einer anderen Warenform vorliegen.
Der erste Schritt beim Minimalismus ist ja vor allem erstmal materiell zu reduzieren. Dann gibt es ja noch den digitalen Minimalismus. Also da unterscheidet man ja zwischen materiellen und digitalen Minimalismus. Der digitale Minimalismus, also da bin ich auch noch nicht so weit vorgedrungen, aber da versuche ich auch, das ist ja heutzutage in der Informationsflut gar nicht so einfach.
Also dir geht es vor allen Dingen darum, dass dein Zimmer möglichst leer ist und du beim Umzug fast nichts zu schleppen hast und dich möglichst frei machst von Materie. Die besitzen zu müssen.
Vor allem der materielle. Also es geht auch darum, um Abhängigkeiten. Also soweit bin ich noch nicht, aber ich kenne Menschen, die wollen zum Beispiel kein festes Haus haben, weil man dann sozusagen so sesshaft und standfest bleibt, also wird. Und die wollen halt sozusagen sagen können, ich kann meinen Koffer packen und dann bin ich sofort weg.
Was ist falsch daran, sesshaft und standfest zu sein und irgendwo hinzugehören?
Ich würde nicht sagen, dass das falsch ist. Aber also es ist jetzt auch nicht mein Ding, aber ich habe das auch von vielen gehört. Also ich glaube, das ist dieses Freiheitsgefühl, das auch manche dabei suchen. Also wenn man so guckt, Minimalismus ist ja vielfältig auslegbar. Ich habe auch die vielfältigsten Interpretationen schon gesehen. Also angefangen hat das mit einem Amerikaner, der hat einen Blog gestartet, Cult of Less heißt der Blog. Und sein Ziel war, die Dinge auf 100 Dinge zu reduzieren.
Ja, über den habe ich gelesen. Ich weiß nicht, das gab es glaube ich mehrere. Ich meine, ich habe über einen Skandinavier gelesen, der das auch gemacht hat. Aber der hatte aber dann auch noch voll geile Dinge, ne? Also der hatte einen super Laptop und geile Turnschuhe und den ganzen Kram. Also es ging wirklich darum, möglichst wenige Dinge zu haben, nicht möglichst wenig Geld auszugeben oder so bei dem, wenn ich mich recht erinnere.
Es geht da vor allem um Qualität als Quantität. Also bei mir geht es auch eher darum, wenn ich mir etwas kaufe, dann überlege ich mir das dreimal und bezahle da auch mehr dafür und gucke, okay, ist es vielleicht noch biologisch oder Fair Trade, anstatt ich da irgendwie 10 Sachen habe und die sind irgendwie schlecht produziert und super günstig. Das ist auch so ein Ding und viele Minimalisten, die sind ja auch Digital Natives und machen sozusagen auch alles digital und da ist ja die Technik sowieso super wichtig und deshalb ist wahrscheinlich auch der PC von höchster Qualität.
Das heißt, es ist schon ein Lifestyle, den man sich verschreibt. Es ist ein Lebensentwurf, um es deutsch zu sagen.
Ja. Würde ich auf jeden Fall so sagen.
Bist du denn Minimalistin? Weil ich fand das interessant, dass du das gerade gesagt hast, bei Minimalisten, also da kann man so zugehören, so wie man Veganer sein kann oder Hertha BSC-Fan oder so.
Würde ich schon so sagen, dass man, also dass es so ein Ding ist, wo man dazugehören kann. Also es gibt auch Minimalisten-Treffen, wo man sich austauscht und auch Ideen austauscht, wie kann ich mein Leben noch besser minimalisieren und auf eine bessere qualitative Stufe stellen.
Aber es geht nicht um weniger Konsum.
Es geht weniger Konsum auf jeden Fall.
Okay, weil wenn ich mir jetzt alle 3 Tage ein E-Book kaufe und das zur Hälfte nur lese, dann sieht das zwar kein Mensch, aber ist ja trotzdem Konsum im gewissen Sinne.
Genau. Je häufiger man konsumiert, desto geringer ist ja dann der Wert der Konsumhandlung und desto geringer die Zeit der Vorfreude und des Genusses nach der Konsumhandlung und das sollte man da auf jeden Fall auch bedenken. Und wenn man sich da lauter E-Books holt, lauter Titel in seiner Bibliothek hat, die aber dann nicht lesen kann, das macht ja dann auch keinen Sinn. Ja.
Ja.
Also man muss ja dann, wenn man ein, egal ob richtiges Buch oder E-Book, muss man ja trotzdem vielleicht nochmal Revue passieren, was habe ich da gelesen und ja.
Sind Bücher denn nicht auch ein bleibender Wert? Sind das nicht auch Freunde, mit denen man sich gerne umgibt?
Ich muss sagen, ich habe mir Romane grundsätzlich immer nur in der Bibliothek ausgeliehen oder als Hörbuch geholt oder so, weil, ja, also ich persönlich hatte doch da noch nie so einen Bezug zu Büchern. Ich hole mir da eher so Fachbücher, wo ich weiß, okay, da muss ich jetzt nachschlagen und die müssen auch im Bücherregal stehen, aber...
Studierst du?
Ja.
Was denn?
Umweltwissenschaften.
Und wo?
In Greifswald.
Okay. Lebst du aber in Berlin, oder?
Ja, ich pendel so ab und zu.
Ja.
Also Wochenende Berlin, mitten in der Woche Greifswald.
Und könnte man das nicht auch lassen?
Das Pendeln?
Ja. Nein, ich wollte einfach nur im Kopf das noch weiter drehen. Also weil auch das verbraucht ja Ressourcen und Energie und ist irgendwo, muss Fahrkarten kaufen und so. Und kannst ja, wenn du in Greifswald bleibst, musst du nicht mehr immer nach Berlin fahren. Also dann kann man noch weniger sozusagen verbrauchen.
Ja, naja, also für mich ist schon so der Kompromiss da, dass ich da die öffentlichen Verkehrsmittel nutze und nicht mit Auto fahre. Aber
fahren ja nicht mit Luft.
Ja, also die sozialen Kontakte, die würden mir da einfach aus Berlin fehlen.
Ja.
Manche rümpeln auch in ihrem sozialen Leben, das kann man ja auch machen.
Aber ich verstehe es richtig, für dich geht es darum, okay, möglichst wenig Sachen haben, möglichst wenig Dinge besitzen, aber Mobilität zum Beispiel ist ein hohes Gut, also für Mobilität durchaus viel.
Ja.
Okay.
Ja, genau. Ich versuche in einer Sache halt zu reduzieren und naja, durch die Mobilität so ein bisschen vielleicht zu kompensieren.
Und wie ist das bei Essen, Rauchen, Saufen, Drogen?
Ja, also
Beziehungspartner.
Das glaubt mir jetzt wahrscheinlich nicht, aber ich rauche nicht, trinke auch keinen Alkohol und ich bin Vegetarierin.
Das alles auch mit Absicht? Also auch gehört das mit zu diesem Konzept des Minimalismus dazu?
Nee, das gehört nicht dazu. Hm. Nee, also Rauchen und Alkohol, ich habe es mit 16 oder 15 habe ich das alles auch mal ausprobiert, aber das ist irgendwie alles nichts für mich. Also danach geht es mir einfach nicht gut, sag ich mal. Und vegetarisch, ja, also Fleisch schmeckt mir nicht und dass dieser ökologische positive Aspekt noch dabei ist, das ist ja auch noch so ein positiver Nebeneffekt, sag ich mal.
Und wie ist das in sozialen Beziehungen, sei es mit Liebespartnern oder mit Freunden oder auch da sind ja Leute schon durchaus konsumistisch unterwegs, ne? Ist das auch was in deiner Gedankenwelt eine Rolle spielt, dass man also einzelne Beziehungen größer wertschätzt, vielleicht weniger Leute kennt, sich mehr auf die konzentriert und die noch besser kennt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also da gilt auf jeden Fall auch mein Grundsatz Qualität statt Quantität. Ich bin auch überhaupt kein Fan von dieser Wegwerfmentalität auch in Beziehungen. Heutzutage wird ja, wenn es irgendwie nicht mehr klappt und man die Beziehung nicht mehr reparieren kann, dann kann man ja schnell austauschen. Bin ich auch auf jeden Fall dafür, dass man halt sozusagen die Beziehung repariert, sich da Gedanken drum macht und reinsteigt und so weiter. Und Freundschaften genauso. Also mir sind Freunde wichtiger als Bekanntschaften. Ja.
Könnte man eigentlich auch mal eine Sendung drüber machen? Hast du recht. Was braucht ihr wirklich?
Also ich finde das Thema auch super spannend. Ich weiß nicht, hast du von dem Begriff Suffizienz schon was gehört?
Suffizienz?
Genau.
Also das Wort sagt mir das aber jetzt als wissenschaftlichen Begriff oder als Lifestyle-Begriff nicht.
Nee, also es ist kein Lifestyle-Begriff, sondern das ist einfach ein Begriff, das immer in Kombination mit Konsistenz und Effizienz genannt wird. Das sind sozusagen diese drei Faktoren für die Nachhaltigkeit. Und Suffizienz ist sozusagen die Grundlage für den Minimalismus. Denn Suffizienz bedeutet halt so viel wie ausreichend genügen. Man macht sich sozusagen Gedanken darum, wie viel brauche ich, um zufrieden zu sein. Und dann stellt sich dann halt auch die Frage, wann bin ich denn zufrieden? Und daran scheitert, finde ich, schon bei vielen, weil viele Menschen eben nicht einschätzen können, wo ist jetzt meine Zufriedenheitsebene?
Du kennst diese Glücksforschung, oder? Die in Bezug auf Glück und Geld und Glücksempfinden und Geld. Kennst du das?
Ja.
Also da gibt's seriöse Forschungen darüber oder sind qualitative Umfragen, wo die Leute befragt wurden, wie sie ihr Glück definieren würden, also die Höhe des Glücks, die Stärke des Glücks, und das wurde dann in Verbindung gesetzt zum Einkommen und zum Vermögen. Und da stellte man fest, dass es ein gewisses Einkommen gibt, was das Glück erhöht, ja, und wenn das Einkommen steigt, dann steigt auch das empfundene Glück. Aber dann gibt es irgendwann so eine Grenze. Ich habe jetzt vergessen, wo die liegt. Und da empfindest du nicht mehr Glück durch mehr Geld. So, ja. Also sagen wir mal so grob gesagt, irgendwie, also ein paar tausend Euro ist schon super und dann noch ein Tausender mehr, dann freut die Leute auch wirklich und machen sich ein besseres Leben davon. Aber nochmal 10.000 mehr können sie zwar sich mehr Dinge kaufen oder mehr mitmachen, erhöht aber nicht ihr Glück.
Ja.
Das fand ich abgefahren, als ich das gelesen habe, dass ich dachte, aha, okay, dann kann man sich sparen, nach Reichtum zu streben. Also ausreichend, wie du sagst, ausreichendes Geld muss da sein. Das braucht man anscheinend, um glücklich zu sein. Das braucht Mensch in der Regel. Wenn das fehlt, empfindet er auch Unglück. Aber darüber hinaus ist Quatsch, danach zu streben.
Ja, das klingt auf jeden Fall gut. Also ich habe da so eine ähnliche Studie parat. Also das ist jetzt auch nur so ein Halbwissen, dass irgendwie in den 60er Jahren gab es irgendwie eine Umfrage, also die Zufriedenheit der Bevölkerung war sehr hoch, weil die Wirtschaft auch sehr gut war. Und bis heute ist ja die Wirtschaft stark gewachsen, also ich glaube irgendwie um das Dreifache sogar. Und da hat man halt rausgefunden, dass aber die Zufriedenheit der Bevölkerung trotzdem stagniert. Weil logischerweise müsste ja eigentlich auch die Zufriedenheit der Bevölkerung sich verdoppeln oder verdreifachen. Aber ja, die bleibt halt dabei. Das ist ja auch so ähnlich, sage ich mal.
Ja. Das ist so ähnlich. Das ist im Prinzip das Gleiche. Aber ja, man bewegt sich natürlich auch im Kontext, ne? Ich meine, alle anderen werden auch reicher und wohlhabender. Und wir hatten das gestern in der Sendung, als es um Flüchtlinge ging und um Fremdenfeindlichkeit und so, warum die Leute eigentlich Angst haben, dass Flüchtlinge, die Ärmsten der Armen, die nun wirklich nur so Almosen bekommen, um irgendwie zu überleben und ein hartes Bett und eine Unterkunft, warum Leute Angst davor haben, dass die ausgerechnet einem was wegnehmen, weil natürlich die relative Armut in Deutschland schon größer wird. Ist keine absolute Armut, denn die Leute sind nicht arm und können essen und schlafen und lesen und atmen, aber relativ sind sie arm, weil die anderen werden ja immer reicher und dann fühlt man sich aber arm und fühlt sich am Rande oder am unteren Ende der Gesellschaft und so.
Ja, ich habe das mal unter dem Begriff soziale Armut auch gehört, also dass man sich dann sozial abgeschieden fühlt und sich deshalb sozusagen als arm ansieht, obwohl man halt überleben kann mit allen Gegebenheiten. Ne?
Ja, naja, man ist dann natürlich in so einer konsumistisch orientierten Gesellschaft immer noch oder trotzdem von vielen Sachen ausgeschlossen, die anderen dann eben machen in ihrem Leben.
Ja, und das ist halt auch eben so ein Grundsatz vom Minimalismus, dass man eben von diesem materiellen Statusstreben halt wegkommt, also dass man eher so auf die ideelle Ebene rüberzieht, sage ich mal. Also dass man Menschen dafür bewundert, dass sie eine besondere Fähigkeit haben und nicht, dass sie irgendwie ein besonders tolles Auto in ihrer Garage zu stehen haben.
Kommt aufs Auto an, würde ich sagen. Aber ich verstehe, was du meinst.
Was kommt aufs Auto an?
Nein. Naja, es gibt schon ziemlich geile Autos.
Ja gut, aber ich meine, du hast das Auto, weil du dafür Geld bezahlt hast. Okay, du hast dafür gearbeitet und wolltest es unbedingt haben. Aber ich finde, wenn ein Mensch eine besondere Fähigkeit haben, weiß ich nicht, irgendwas künstlerisch, musikalisches und ja.
Wenn also Menschen jetzt die
Menschen viel mehr.
Aber warum? Eigentlich müsste das dann auch gleichwertig sein. Also wenn Menschen die Befähigung haben, sich in dieser Gesellschaft durchzusetzen und mit ihren Ideen und ihrer Kraft Reichtum zu erlangen, dann sind das ja schon auch besondere Fähigkeiten, die andere offenbar nicht haben. Auch wenn es dann natürlich immer noch am Glück liegt und an der Herkunft und so, aber also irgendwas muss man ja schon drauf haben, wenn man besonders erfolgreich werden möchte.
Ja, okay, da muss ich passen. Also wenn das Auto wirklich so gekauft wurde, ja gut, ja, also mir geht's halt um die Sache halt so den Status halt so darzustellen.
Ja, und danach auch sich daran zu orientieren auch, das tatsächlich genau, als Marke zu nehmen. Ja, ja, wow, Luisa, das klingt nach einer sehr idealisierten Weltanschauung, werden jetzt manche vielleicht sagen, aber klingt ganz sexy, finde ich, klingt ganz gut.
Ja, es ist auf jeden Fall sehr idealisiert, aber also ich glaube auch überhaupt nicht daran, dass es irgendwann so sein wird, dass alle Menschen so denken und wir alle so leben werden, auf gar keinen Fall. Ich habe halt so für mich rausgefunden, dass es mir halt so besser geht und ich kenne auch viele, wenn es besser geht. Also das ist halt, glaube ich, so ähnlich wie mit dem Veganismus oder mit dem Vegetarismus. Das wird auch nie so sein, dass alle Menschen irgendwann Veganer sein werden oder so. aber den Veganer, dem macht es halt glücklich, so zu leben. Und
ja,
ich finde, das ist so.
Weiß ich nicht. Ja, nicht alle. Weil manche haben das Gefühl, die denken, sie müssen das, obwohl es sie gar nicht glücklich macht. Aber aus so einer sozialen Verantwortung, so einer ethischen Verantwortung heraus haben sie den Anspruch an sich, so zu leben. Aber,
so, na gut, aber dann macht es sie nicht dann auch glücklich, weil sie eben das Gefühl haben, etwas Gutes für die Welt zu tun, sage ich mal.
Doch, viele bestimmt.
Ja.
Ja. Sag mal, was ich noch wissen möchte ist, also du hast dich ja auch auf diesen Weg begeben und bist wahrscheinlich ursprünglich mal von wesentlich mehr Dingen umgarnt gewesen als jetzt derzeit. Wie macht man das denn, sich nach und nach von solchen Sachen zu trennen und die loszulassen und so nicht mehr so viel Neues zu kaufen, auf Qualität zu achten, nicht so auf, okay, das soll ich mir, aber so Dinge, die man lieb gewonnen hat, Omas Bügeleisen oder eben das Buch von weiß ich nicht oder so, oder wie, hast du da eine Strategie entwickelt?
Also das denkt man gar nicht, aber es ist wirklich sehr, sehr schwierig, Sachen loszuwerden. Also nicht nur wegen dem psychischen Wert, sondern auch die Sachen physisch loszuwerden, weil du kannst ja nicht einfach alle Sachen packen und irgendwie auf die Straße stellen und wegschmeißen. Also das kannst du ja auch nicht machen.
Kannst du machen. Ich bin neulich umgezogen und habe einfach alles an die Straße gestellt, was ich nicht mehr brauchte und habe for free draufgeschrieben, das Gewehr, alles weg. Irgendwas kann immer noch jemand gebrauchen.
Okay, ja, das stimmt. Also meine erste Taktik war halt, an Bekannte zu verschenken, also gucken, naja, okay, vielleicht braucht jemand was oder so. Und und dann halt habe ich über Kleiderkreise, eBay und so ein Kram, habe ich auch zum Teil verschenkt. Und also ich dachte, an die Straße kann man es gar nicht stellen, weil es dann sozusagen Vermüllung ist.
Ja, wahrscheinlich ist das verboten, um Gottes Willen. Ich hätte das gar nicht erzählen dürfen. Aber es ging so schnell, ich habe niemandem geschadet damit.
Okay. Also ich muss sagen, diese Option hat, weil ich habe irgendwie mal gehört, dass man auch einfach Sperrmüll auch nicht einfach auf die Straße stellen kann.
Nein, du darfst natürlich nicht einfach deine Sachen an die Straße. Aber ich dachte, wenn man es so vors Haus stellt, auf den Gehsteig und so ein Schild da macht und nach 2 Stunden guckt man nochmal.
Ja.
Ich hätte das da jetzt nicht tagelang im Regen stehen lassen, aber es ging wirklich, egal was es war, eine Tischplatte oder Bücher oder irgendwie Platten, Vinyl, egal was, es wurde mitgenommen. So, irgendwer hat es mitgenommen.
Das ist super. Also wenn die Sachen dann so toll waren, dass sie da mitgenommen wurden. Also bei meinen Sachen hatte ich da manchmal Zweifel, da, wo ich dachte, naja, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt jemand mitnimmt. Manche Sachen habe ich dann auch einfach weggeschmissen.
Ja.
Weil man muss dann halt eben auch den Zeitaufwand, muss man eben auch mit einbeziehen und irgendwann hat man dann auch keine Lust mehr. Ja, bei mir kam das halt durch die Umzüge. Ich wollte dann flexibler werden und ja.
Hast du denn dann auch schon mal den Moment gehabt, in dem du dachtest, oh, das hätte ich jetzt nicht wegtun sollen oder das war zu viel oder jetzt muss ich mir das neu kaufen, weil ich es nicht behalten habe?
Also alles, was ich weggeschmissen habe oder weggetan habe, da hatte ich seltsamerweise diese Situation noch nicht. Also ich habe auf die Situation gewartet, aber bis jetzt kam sie noch nicht. Das hatte ich nur bei Sachen, die ich irgendwie verloren habe oder so.
Gut, verloren, ja. Das war ja dann nicht freiwillig. Okay, Luisa, vielen Dank. Das Konzept des Minimalismus, weniger haben und mehr Lebensfreude und Lebensqualität empfinden.
Genau.
Vielen Dank für das ausführliche Gespräch. Vielleicht machen wir wirklich mal eine ganze Sendung draus, so ähnlich.
Ja, das wäre
so
wirklich super.
Alles klar, bis dann, tschüss.
Alles klar, tschüss.
0331 70 97 110, das ist die Nummer vom Blue Moon, die gleich Late Line heißen wird. Wir können ja noch mal kurz hören, Julie.
Ja.
Du weißt ja vielleicht als regelmäßige Hörerin, ich weiß gar nicht, ob du das bist, aber das ab 4 Minuten nach 23 Uhr ändert sich der Name dieser Sendung und es ändert sich auch ein bisschen die Nummer und es kommen wahnsinnig viele Leute aus anderen Sendegebieten dazu. Deswegen schlage ich vor, wir warten mal kurz ab, bis das geschieht, wie von Zauberhand, und dann reden wir miteinander.
Alles klar. Fritz.
Und das hört man.